Herzlich willkommen zu den Alumni-Gesprächen. Ich führe heute das 13. Gespräch. Bin dafür nach Berlin gekommen, um Kaspar Clemens Mirau zu treffen.
Hallo.
Hallo, freut mich, dich kennenzulernen. Genau, du bist ja bekannt als Leitmedium, jedenfalls
im Internet, ja.
Ist das der Name, unter dem du deinen Blog schreibst, deinen Twitter-Account führst und auch Podcast-Gespräche aufzeichnest?
Es steht auch sogar in meinem Personalausweis.
Ach. Ja,
als Künstlername.
Als Künstlername. Okay, und was du aber auch machst, ist Vorträge halten,
ja,
Artikel schreiben.
Genau. Also ich habe drei verschiedene Sachen, die ich mache. Ich habe einen Dayjob, wie man so schön sagt, wo ich sozusagen Geld verdiene. Deswegen sitzen wir hier auch gerade in einem Büro von der Firma, in der ich angestellt bin. Nebenberuflich schreibe ich für verschiedene Online-Magazine Artikel und betreibe ein paar Blogs und Podcasts mit unterschiedlich viel Aufmerksamkeit. Manche gar nicht, manche relativ viel. Und ich glaube, wir haben mal gar nicht darüber gesprochen, dass ich auch noch promoviere eigentlich seit sehr lange.
Nee, das stimmt.
Genau.
Aber auch noch an der Bauhaus-Uni oder woanders?
Sag mal, der Status ist ein bisschen unklar. Ich habe vor viel zu vielen Jahren, vor 5 Jahren, glaube ich, bin ich zu Herrn Siegert, meinem Hauptprofessor während des Studiums, gegangen. Der wohnt hier in Berlin auch. Und habe gesagt, ja, ich würde gerne promovieren. Und dann haben wir ein Thema gemeinsam ausgesucht. Habe ich ihn gefragt, wie läuft denn das jetzt mit der Promotion? Weil ich hatte halt schon einen Job und ich musste es nebenberuflich machen. Und dann meinte sie, treffen wir uns jetzt einmal im Monat? Und dann sagt, da kommen sie einfach in 5 Jahren wieder. Und wenn sie nicht wiederkommen, dann reden wir mal, warum es so lange dauert. So, und damit war ich sozusagen entlassen in die wissenschaftliche Welt der sich selbst Beschäftigung mit einem wissenschaftlichen Thema. Und ich werde aber betreut auch von Markus Krajewski. Und Markus Krajewski wechselt ja aber durch die Weltgeschichte. Und zurzeit ist er in Basel. Ich war jetzt schon ein paar Mal in Basel. Und das heißt, sagen wir mal ganz, also offiziell habe ich die Promotion in Weimar angemeldet. Da ich aber kein Promotionsstipendium habe und keine Promotionsstelle, ist es relativ locker mit der Aussicht. Ich habe jetzt keinen Studentenstatus. Ich schreibe aber seit ein paar Jahren dran. Es sind nur 3 Kinder dazwischen gekommen und das bremst ganz schön doll. Genau, aber es ist tatsächlich aktuell und es wird auch, der Text wird länger.
Ja. Worum geht es denn daran?
Ich wollte ursprünglich schreiben über die Geschichte von Entwicklungsumgebungen, also den Softwareumgebungen, in denen Software geschrieben wird, was ja ein sehr klassisches medientheoretisches Thema ist. Meine Idee war, den Diskurs, den es um Nietzsches Schreibmaschine gab und um Word und so, dass ich den mal darauf übertrage, mir Entwicklungsumgebungen anzugucken, weil da gibt es sehr wenig in der Informatik und noch weniger in der Medienkultur oder Kulturwissenschaft. Da ich ja selber im technischen Bereich arbeite, ist das für mich sehr zugänglich. Und das Thema hat sich aber ein bisschen verändert noch über die Jahre, was ja auch normal ist eigentlich, wenn man so eine Dissertation schreibt. Und hat sich eher dahin fokussiert, dass ich mich damit befasse, wie eigentlich der Programmierer oder auch die Programmiererin, das ist ja wichtig, dass man das auch sagt, so in den 50er, 60er, 70er Jahren als Rolle, als Beruf herausschält.
Ja, jetzt sind wir ja schon mittendrin, aber wie hat dich denn das Fach der Medienkultur da auf deinem Weg beeinflusst?
Also ich habe schon vor dem Studium gearbeitet und für mich war die Entscheidung, Medienkultur zu studieren, eine bewusste Entscheidung, etwas zu machen, was mich interessiert. Also es hatte nichts damit zu tun, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt studieren, damit ich einen guten Job bekomme, sondern ich musste damals einen guten Job aufgeben, um zu studieren und habe 13 Semester lang studiert, was man noch machen konnte, wenn man Diplom studiert hat. Das war jetzt auch nicht so lang, aber es war schon, ich glaube, ich musste ein Semester Strafgebühren bezahlen oder so. Und das war also ein Studium, wo ich wusste, das möchte ich wirklich, das interessiert mich, das verschränkt die Themen, die mich wirklich interessieren. Und das hat mich sehr, sehr nachhaltig geprägt. Also ich habe dadurch keinerlei Berufsvorteil erlangt, wenn ich meinen Hauptberuf betrachte. Also ich habe
Was ist denn dein Hauptberuf?
Ich habe aktuell, seit einem Monat ist meine aktuelle Jobbezeichnung, also ich arbeite sehr viel in Startups, deswegen ändert sich das sehr viel. Und meine aktuelle Berufsbezeichnung ist Head of Development bei MoviePilot.com. MoviePilot.com ist die größte Filmcommunity in den USA und ich leite die Entwicklungsabteilung. So. Und das hat erstmal relativ wenig mit Medienkultur zu tun, weil dafür hätte ich auch Informatik studieren können oder auch nicht. Und ich habe auch, ich weiß noch, wie ich nach dem Studium mich so meinen ersten so Job-Bewerbungsgespräche hatte und immer gesagt, ja, ich habe übrigens studiert und das war mal so, ja, also aha. Das war völliges Desinteresse daran, weil ich aber auch eh in einem anderen Feld war und da es eher auf Berufserfahrung ankommt. Was das aber mit mir gemacht hat, das Studium, ist, dass es mir eine bestimmte Art zu denken beigebracht hat und die anderen Projekte, die ich mache, die ich eben nebenberuflich mache, also ich eben für Wired schreibe ich ab und zu Artikel, auch andere, in der Zeit habe ich mal Print, habe ich mal was veröffentlicht. Und auch die Blogprojekte und vor allen Dingen die Podcasts sind sehr, sehr stark davon geprägt, wie ich im Studium gelernt habe, mit bestimmten Themen umzugehen. Und deswegen würde ich das auf keinen Fall missen wollen. Also es macht einfach mich persönlich sehr, sehr stark aus und das ist sehr angenehm.
Aber hast du das vorher schon gewusst, worauf du dich einlässt?
Nein. Weil
das klang so explizit. Medienkultur ist das, was mich interessiert. Und auch, dass es die Bauhaus-Uni wird.
Ich wusste nicht, dass ein Studium einen so prägt. Also ich dachte eigentlich, glaube ich, vorher, ich kann mich noch erinnern, wie ich das Studium ausgewählt habe. Also an die Situation kann ich mich genau erinnern. Da habe ich gerade Zivildienst gemacht und wusste, okay, du musst jetzt irgendwie ein Studium aussuchen. Und das war 1999, da war das Netz noch sehr früh, aber man konnte schon, es gab schon überall Internetseiten. Und da bin ich auf die Webseite von der Bauhaus-Uni gekommen und habe gesehen, dass es ein Seminar zum Thema Tatort gab und als Beschreibung stand, dass irgendwie Tatort durchgebingewatcht wurde. Und ich dachte so, oh mein Gott, es gibt ein Studium, wo man lauter Tatortfolgen guckt und darüber spricht. Dann habe ich halt noch so andere Vorlesungen, Seminarsachen angucken und dachte so, wow, also ich fand das halt, dieses breit gefächerte fand ich toll. Und da schien schon so ein bisschen durch, dass man darüber nachdenkt, dass Medien eben einen Einfluss auf den Inhalt haben. Das fand ich irgendwie spannend, den Gedanken. Und damals bin ich davon ausgegangen, dass man im Studium einfach Wissen lernt. Das stimmt auch zum Teil. Aber retrospektiv war für mich das Wichtigere im Studium, nicht Inhalte zu lernen, sondern eine bestimmte Art zu denken zu lernen.
Würdest du sagen, dass man ein bestimmter Typ sein muss, um das zu mögen? Sage ich jetzt mal. Und gerade weil, wie du ja sagst, dass das Denken, das dir gelehrt wird, auch erstmal ein anderes ist, dass man erstmal umdenken lernen muss. Würdest du sagen, da gibt es bestimmte Typen, zu denen das eher passt als andere?
Also während meines Diplomstudiengangs war das so, dass man sich ja sehr frei aussuchen konnte, worauf man sich fokussiert. Und es gab verschiedene Themenfelder, an die man sich so ein bisschen ranpacken konnte. Es gab so Medienphilosophie, Mediengeschichte, Kulturtechniken, Medienmanagement. Konnte man wichtig machen im Studium. Und da hat man schon gesehen, wie sich die, ach so, und Filmtheorie war auch ein sehr wichtiger Punkt. Und da hat man schon gesehen, dass es ein sehr heterogenes Studium ist, weil vom ersten Semester, wenn die Studenten angefangen haben und es immer weiter ging, fingen die an, sich so thematisch halt immer mehr in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Und man hat vielleicht auch einfach festgestellt, dass bestimmte Themen einen einfach wirklich nicht interessieren. Und da hat man höchstens noch notwendige Scheine gemacht, wenn das irgendwie wichtig war. Und ich bin dann eben bei Kulturtechniken hängen geblieben. Aus dem für mich relativ klaren Grund, weil ich in Kulturtechniken das Wissen, das ich aus dem Technikbereich hatte, mit einer eben kulturwissenschaftlichen Perspektive beleuchten konnte. Und deswegen zu deiner Frage, was für Typen, die waren eben sehr unterschiedlich und Menschen, die sich mit Filmphilosophie beschäftigt haben, waren irgendwie meistens anders als die vielleicht so mit Kulturtechnik sich eher befasst haben. Aber das fand ich eigentlich sehr schön, dass man da so einen Austausch hatte mit. Und dann gab es eben ja auch durch diese Zusammenhang noch mit eben Medienmanagement, Mediengestaltung, Mediensysteme, war das so, dass ja auch immer verschiedene Studenten oft noch so ein bisschen in den Seminaren drin sitzen und dann hatte man auch mal ein Mediensystemer oder auch einen Architekten mit drin und das gab natürlich dann interessante Gespräche.
Woher nimmst du deine Ideen, woher das, worüber du schreibst, das, was dich beschäftigt?
Ich habe mein Schreibstil verändert sich alle paar Jahre. Ach, jetzt fällt mir noch eine lustige Anekdote dazu ein. Eine meiner ersten Bewertungen im Studium war von Carina Preis. Die leitet jetzt das Google-Institut hier, Humboldt-Institut, Gesellschaft hier in Berlin. Mhm. Da habe ich eine Arbeit abgegeben über, ich glaube, GEMA-Gebühren für Online-Streaming. Und dann kam ich zu ihr und dann hat sie so bewertet und hat gesagt, ja, es war super interessant, gut recherchiert, du hast eine 3. Und ich so, hä, was? Weil 3 ist jetzt auch nicht der Weltuntergang, aber es passte nicht zu dem, was sie vorher gesagt hatte. Und dann sagt sie, ja, es tut mir leid, aber es ist einfach zu journalistisch. Und ich so, okay, gut. Jetzt spulen wir 6 Jahre in die Zukunft. Ich gebe bei irgendeinem Verlag irgendwie einen Artikel ab, ich weiß nicht mehr, welcher es war, und bekomme als Feedback, sehr interessant, aber leider zu wissenschaftlich. So, und das war halt sehr lustig zu sehen, wie sich eben im Studium dieses journalistische Schreiben, was ja definitiv ist, was Menschen auch wollen, ja, das hatte ich also da am Anfang, habe mir das abtrainiert während des Studiums und habe nach dem Studium sehr lange gebraucht, auch mit dem Bloggen wieder einen Modus zu finden, wo ich nicht die ganze Zeit davor so, oh Gott, du musst den perfekten, unangreifbaren Satz haben, sondern schreib einfach los, weil die Menschen das eigentlich eher schätzen, wenn es eben interessant ist, ja, und dafür muss es eben nicht wissenschaftlich sein. Aber ich bin da tatsächlich mit so einem überholten wissenschaftlichen Selbstanspruch erstmal aus dem Studium rausgekommen und habe ein paar Jahre gebraucht, um mal wieder runterzukommen. Deswegen habe ich auch sehr viel geschrieben, um mir bei der Dissertation zu helfen, weil dieses Bloggen eine tolle Schreibübung ist. Also man traut sich einfach, Texte zu schreiben und zu veröffentlichen und kriegt Feedback und ich merke an mir selber, dass ich da einen Schritt einfach vorangekommen bin. Genau, und inhaltlich habe ich in der letzten Zeit eben angefangen, mehr persönliche Sachen zu schreiben, aus meinem Leben, Sachen, die ich erlebt habe, weil ich auch da merke, dass so Anekdoten Menschen helfen. Und ich habe einen Artikel, das kann ich jetzt ja schon leaken, der hoffentlich bald in einem größeren Magazin veröffentlicht wird, über einen Freund von mir, der Messi ist. Und der hat mir das eines Tages erzählt und dann hat er mich mit nach Hause genommen und das war wow, wie man sich das so vorstellt. Und also so wirklich Müll ganz hoch. Und da habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben, wie der angefangen hat, Ordnung zu machen und Hilfe bekommt. Und dass das auch eben nicht dieses Klischee ist, das man so von RTL 2 kennt, sondern er ist halt einfach gut verdienender Entwickler. Und auch das wird ein Artikel sein, der sicherlich, wo man darüber redet.
Ja, und manchmal kennt man sich ja auch wieder. Ne?
Das ist ja, genau, darum geht es auch. Ja. Oh, das tut mir total leid. Aber eigentlich aus meiner Podcast-Erfahrung sind Hintergrundgeräusche nicht schlimm, wenn man sie thematisiert. Ja. Also wenn man einfach sagt, das Telefon klingelt, dann
ist das in Ordnung. Ich finde das in dem Fall jetzt auch nicht, also genau. Ist halt ein Problem. Völlig in Ordnung. Ja. Aber machen wir einfach mal knallhart weiter. Mhm. Ich habe nämlich eine ganz obligatorische Frage, die jedes Mal gestellt wird und nicht zu kurz kommen darf. Was bedeutet für dich Bauhaus?
Wow, was bedeutet für mich Bauhaus? Ich habe mich ehrlich gesagt nicht sehr stark mit Bauhaus beschäftigt, weil ich mich nicht so sehr für Architektur interessiere. Also ich kann natürlich verbinde natürlich einfach den Bauhausstil und architektonisch etwas, was mir einerseits lange Zeit nicht zugesagt hat, weil ich eher so dieses verschnörkelte Alt-Berliner Altbau, klassizistisch, Schinkel, das waren so eher die Sachen, die ich toll fand. Und Bauhaus war für mich so das nackte Entsetzen. Und über die Jahre habe ich aber immer mehr verstanden oder habe ich das immer mehr zu schätzen gelernt. Und im Studium selbst hatte ich mit Bauhaus eigentlich kaum was zu tun, aber mit Architekten und mit Produktdesignern, was ja auch so in die Richtung geht. Und das fand ich toll zu sehen, wie diese Menschen ihr Handwerk lernen. Also das hat mir schon Spaß gemacht, wenn die dann also ihre Modelle durch die Gegend getragen haben. Und in bestimmten Seminaren, wenn dann da auch Architekturstudenten waren, wo man vielleicht Theorien des Raumes hatte, was ein kulturwissenschaftliches Thema war, aber dann war da ein Architekt drin und konnte halt aus seiner Perspektive plötzlich was dazu sagen, dann war das für mich Bauhaus-Universität.
Also das Interdisziplinäre.
Ja, und das Interdisziplinäre und gleichzeitig auch noch Architekten plötzlich in Seminaren. Wenn man in Berlin Kulturwissenschaft studiert, hat man nicht unbedingt Architekten im Seminar drin gehabt. Ja.
Mhm. Wie siehst du denn Weimar und die Bauhaus-Uni als Studienort und als Forschungsstandort auch? Ja.
Ich hatte noch, es gab für mich ein lustiger Moment noch kurz vor dem Studium. Ich hatte mich in Weimar angemeldet und meine Mutter, wir wohnten damals in Hackeschen Höfen, mit Blick auf die Sophienstraße. Und meine Mutter sagte zu mir, du, da in der Sophienstraße, da gibt's auch so ein Studium und da ist irgendwie so ein ganz berühmter Mensch. Und ich dachte so, Quatsch, und die hat ja keine Ahnung davon. Einige Jahre später habe ich dann mitbekommen, dass Friedrich Kittler halt ungefähr 300 Meter von meiner Wohnung entfernt ja die Berliner Kulturwissenschaften geleitet hat, was irgendwie sehr lustig war, dass ich also von einer medienkulturwissenschaftlichen Koryphäe sozusagen mal weggefahren bin, einmal die Woche. Das war das eine. Und zum Standort, das heißt, ich habe das aber nie bereut, dass ich das gemacht habe, diesen Schritt, weil für mich war erstmal Weimar, war für mich der ideale Standort, um zu studieren, weil die ganze Stadt für mich, als jemand, der da einmal die Woche hingefahren ist, ich war am Wochenende immer in Berlin, wirkte die Stadt sehr fokussiert aufs Studieren. Das war für mich wirklich der Ort zum Studieren. Und Weimar ist einerseits sehr reich an Dingen. Es gibt Natur und es gibt Events. Und in einer kleinen Stadt fällt es auch immer viel mehr auf, wenn Veranstaltungen sind. Also in Berlin gibt es sicherlich viel mehr Events als in Weimar, aber man geht zu keinem. Ja, weil es gibt immer welche, also muss man ja nicht. Und in Weimar gibt es dann da die Marktstraße und da findet was statt und dann kriegt man das mit. Aber es war trotzdem ablenkungsfrei. Also die Stadt hat mich nicht abgelenkt vom Studieren. Ich habe da oben zum Schluss so ein Studenten-Apartment gehabt, oben in diesem Haus neben der Hochschule für Musik am Horn, glaube ich, heißt das da oben. Und das ist so ein Studentenapartment, das war schon wirklich der Luxus. Da hat man so eine ganz kleine Wohnung und mit ganz oben mit Blick auf einen Baum. Und das war schon toll, von dort immer durch den Park hindurch, über die Sternbrücke zu laufen. Das hatte einfach irgendwie Flair und ich konnte mich dann wirklich fokussieren darauf, ich studiere jetzt. Und ich weiß, damals waren diese wann war das so, 2002, 2003, ich weiß nicht mehr, gab es diese vielen Studentenproteste, vor allen Dingen auch in größeren Städten. Ich habe die anfangs einfach nicht verstanden, weil ich wusste nicht, was ein voller Vorlesungssaal ist. Ich kannte das einfach nicht. Und wie sich das anfühlt, da nicht reinzukommen, weil für mich ich habe es halt so Dinge gehabt wie Seminare mit 5 Leuten, ja, wo man weiß, okay, da muss ich jetzt jedes Mal wirklich liefern, weil wenn man da zu 5 sitzt, dann geht man nicht unter. Und eine Vorlesung hieß halt auch, dass da, wenn da 30 Leute drin saßen, dann war das schon oft voll. Und ich habe halt auch gemerkt, dass die Uni toll ausgestattet war zu der Zeit, als ich da war. Es gab dann irgendwie in jedem Seminarraum gab es irgendwie einen Mac und einen PC und einen Beamer und man hatte irgendwie, also alle technischen Optionsmöglichkeiten waren irgendwie da. Und das habe ich zu schätzen gewusst dann, auch vor allen Dingen auch durch diese Proteste dann nochmal mehr. Und für mich war Weimar optimaler Standort. Also ich bin froh, nicht in Berlin studiert zu haben, weil viele, die ich kenne, die hier studieren, berichten halt, dass es hat Berlin lenkt ab und so. Und für mich war das gut, da sozusagen auch die Stadt zu verlassen und das dort zu machen. Und ich hatte tolle Professoren.
Ich glaube auch zwischen Weimar und Berlin gibt es durchaus irgendwie
eine innige Liebesbeziehung.
Es gibt ja viele, die tatsächlich pendeln zwischen Weimar und Berlin. Und
es ist halt nicht so weit. Ja, genau.
Viele Trends, viele Stimmungen wieder her. Ja. Und man fühlt sich
ist ein bisschen teilweise, wie Potsdam,
obwohl man so in so einer kleinen Stadt lebt, trotzdem sehr weltoffen.
Ja. Also es fühlt sich ein bisschen an, als wäre es Potsdam. So, ja? Also Potsdam ist ja auch so bei Berlin. Und Weimar fühlt sich irgendwie nicht ganz so weit weg, aber trotzdem ist es irgendwie weit weg. Ist irgendwie ich fand es sehr angenehm.
Genau, hast du denn so ein Erlebnis, eine Erinnerung, die dir ganz besonders ans Herz gewachsen und im Kopf hängen geblieben ist, wenn du an Weimar denkst?
Du meinst an die Stadt Weimar?
Also an deine Zeit in Weimar.
Okay, also wirklich an die Stadt Weimar war einer der schönsten Momente, wenn die Jahreszeit war, wenn es dunkel war, auf der Sternenbrücke stehen und in den Himmel gucken und Sterne angucken. Das klingt so nach einem billigen Wortwitz, aber tatsächlich kann man, wenn man dort steht, sehr gut in den Himmel gucken. Das habe ich wirklich einfach total genossen. Das fand ich wirklich schön. Ich habe dort gern in der Bibliothek gesessen. Die, glaube ich, oder mittlerweile gibt es ja die große, die kannte ich ja noch.
Es gibt die Universität.
Die Limona, weil ich war in der Limona da. Also da habe ich natürlich viel Zeit verbracht. Und Momente, die mir sehr, es gibt bestimmt ganz viele Momente, es ist bestimmt schwer, wenn es so abstrakt ist. Was mir in Weimar, was mir sehr positiv aufgefallen ist und sehr Spaß gemacht hat, es gab ja immer so Vorleser, extra Veranstaltungen, so Vorlesungen, Ringvorlesungen und so, wo externe Leute eingeladen wurden, was man so als Student einfach gemacht hat, weil es einen interessiert. Und oft wurde dann mit den Referenten essen gegangen und da war ich gerne dabei und da saß man dann zwischen zwei Professoren oder Professorinnen im Anno 1900 bei einem Glas Wein oder im, ich glaube, Resi hieß das andere.
Das Residenzcafé
genau,
ist aber immer noch
genau, Resi. Das ist ja da auch um die Ecke. Und saß dann da abends 2-3 Stunden und hat einfach geredet, also von privaten lustigen Anekdoten bis natürlich auch zu so wissenschaftlichen Themen. Und das fand ich toll, also weil das war so, da wurde dieses Unileben zog sich halt bis in diesen Abend hinein und das habe ich wirklich also unglaublich gern gemacht. Und darüber halt natürlich auch diese Menschen mehr kennengelernt und wahrscheinlich dadurch auch diese Denkweise noch mehr verstehen gelernt. Ja. War schön.
Ja. Und was waren denn so deine liebsten Aufenthaltsorte?
Meine liebsten Aufenthaltsorte? Also ich habe eigentlich sämtliche studentischen Aktivitäten und Aufenthaltsorte vermieden, sowas wie den, wie heißt der Turm?
Der Kasseturm.
Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt mal drin war. Ich bin auch nicht so der Sozialparty-Mensch, das ist einfach nicht so meins. Zumal ich ja auch aus Berlin kam. Also ich weiß noch, am ersten Abend, als ich in Weimar war, ich war in diesem furchtbaren Studentenwohnheim, in diesem Plattenbau untergebracht.
Am Jakobsplan.
Boah, die Hölle. Und das war so abends und ich dachte, ich hatte nichts dabei. Ich dachte, ich gehe jetzt mal irgendwie essen und bin zu einer Dönerbude gegangen, die ich mir irgendwie gemerkt habe. Es war um 9 und da schloss der gerade ab. So, jetzt muss ich mir vorstellen, Berliner steht vor einer Dönerbude und es wird um 9 abgeschlossen. Und ich merkte auch, wie überall so die Bürgersteige hochgeklappt wurden. Und das war echt ein Kulturschock am Anfang. Später habe ich das halt zu schätzen gelernt, wenn man abends noch irgendwo in einem Restaurant oder Café war und dann so nach Hause gegangen ist und überall war schon so diese Ruhe. Das fand ich dann auch toll. Und da ich halt in Berlin mein lautes Sozialleben hatte, habe ich in Weimar tatsächlich eigentlich mich hauptsächlich eben auf Dinge fokussiert, die mit Studieren, abends schreiben oder lesen oder eben mal so zu einer außerordentlichen Veranstaltung, wo man danach abends was macht. Ich habe tatsächlich ansonsten kaum Sozialleben gehabt in Weimar.
Und wie war das Leben mit Goethe, Schiller, Anna Amalia?
Furchtbar. Also ich habe ja damals in den Hackischen Höfen gewohnt in Berlin, schon ganz lange. Und ich weiß noch, also in den Hackischen Höfen ist das Problem, wenn man da wohnt, wir haben in der ersten Etage gewohnt mit Blick auf die Finkkirche, ganz toll. Aber wenn man da am Samstag oder Sonntag das Fenster um 10 aufmacht, steht unten eine Riesenhorde Touristen. Und ich weiß noch, ich bin in den Zug gestiegen und dachte so, oh, endlich mal keine Touristen morgens. Ja, da war Weimar natürlich genau der falsche, oder ist ja noch schlimmer. Das hat schon genervt und mich hat Goethe auch genervt und Ginkgo. Also allein Ginkgo, ja. Ginkgo, diese blöde, hässliche Pflanze. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich dachte irgendwann so, und jetzt fehlt nur noch Ginkgo-Toilettenpapier und irgendwann habe ich es in irgendeinem Laden gesehen. Ja, mein Gott, was ist das mit Ginkgo? Und Goethe, das ist halt einfach, vor allem wenn man studiert, ist übertrieben, aber es ist auch so ein bisschen schrullig und irgendwie passt es auch. Ansonsten habe ich halt natürlich gemerkt, dass es der Stadt irgendwie ganz gut zu gehen scheint. Ja. Und ich, wenn ich die Gelegenheit habe, eigentlich wollte ich auch zum Interview zu euch kommen, bin ich sehr gerne in Weimar, ist schon schön da.
Ja. Wie viele Jahre warst du? Hast du insgesamt in Weimar gelebt?
Also ich habe halt 13 Semester studiert, das sind ja fast 7 Jahre. Und so richtig gelebt davon, eben sagen wir mal, einen Hauptteil der Woche habe ich vielleicht 5, also schon ein paar.
Ja, und wenn du jetzt so in Berlin und in der Welt unterwegs bist, begegnest du manchmal noch, triffst du da manchmal auch Leute, die auch sagen, hey, ich habe auch an der Bauhaus-Uni studiert?
Ich begegne immer mal wieder Menschen, die in Weimar studiert haben. In der letzten Firma, an der ich gearbeitet habe, gab es ein bisschen Moment, da war jemand auch aus, der sagt, dass er in Weimar studiert hat, meinen Podcast gehört hat und dann sagt, ach, so merkwürdig, jetzt deine Stimme zu hören, was für mich dann wieder ein merkwürdiger Moment war, weil wenn man einen Podcast produziert, rechnet man immer gar nicht damit, dass Leute das wirklich, also man rechnet nicht mit dem Moment dieser Medienrezeption, ja, den kann man sich nicht so richtig vorstellen. Und ich begegne immer mal wieder Menschen aus Weimar. Ja, das ist auch schön. Und ich stelle aber fest, dass die, die jetzt auf Bachelor studieren, schon sehr anders studieren zu scheinen, als ich damals auf Diplom. Also, weil ich halt sehr viel Zeit hatte. Also ich hatte so viel Zeit, wie ich wollte. Und konnte halt diese Zeit, ich brauchte die auch, um halt dann festzustellen, irgendwann Kulturtechniken, das ist mein Thema.
Wie findest du das eigentlich, dass es jetzt nicht mehr Medienkultur heißt, sondern Medienwissenschaft?
Das finde ich schade. Ich weiß nicht, ob es auch mit einer inhaltlichen Veränderung einhergeht, weil ich wurde natürlich öfters gefragt, was ist denn Medienkultur? Das kann man auch mal so schlecht im Englischen, wenn man gefragt wird im Englischen, was hast du studiert? Dann sagt man so, ich habe es dann übersetzt mal in Media Cultural Analysis. Das war so die einzige Übersetzung, wo die Leute, die das noch nie gehört hatten, ungefähr, weil Cultural Analysis weiß man ungefähr.
Ja, das ist ja nicht Science. Ja.
Genau, ja, deswegen, das war so ein Begriff, damit hat es dann funktioniert. Und ich habe auch oft erklärt, mit was ich studiere, ich sagte aber, ich bin ja auch nicht Medienkulturwissenschaftler, ich bin ja offiziell Diplom-Kulturwissenschaftler, Klammer auf, Medien, Klammer zu. Das ist meine offizielle Bezeichnung. Und Medienwissenschaft war für mich immer ein Studium, das deutlich kommunikationswissenschaftlicher ist. Also, dass ich eher mit hart anfassbaren Medien, also das Internet ist auch nicht anfassbar, aber dass sich wirklich eher mit so publizistischen Medien befasst, während ich unter Medienkultur schon eher diesen Fokus gesehen hatte auf eben diese kulturwissenschaftlich-philosophische Ebene. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt bei euch auch inhaltlich verändert hat. Damals hat das aber ganz gut geklappt, weil ich glaube, in Potsdam gibt es zum Beispiel, glaube ich, Medienwissenschaften. Das ist halt eher dieses publizistisch, statistisch auch und so. Und Medienkultur war halt eher die Berliner Kulturwissenschaft-Schiene. Und deswegen fand ich den Begriff gut. Ich verstehe aber auch, dass es natürlich schwierig ist, wenn man hunderte von Menschen über die Jahre mit einem Titel rumlaufen lässt, wo sie immer ständig erklären müssen, was sie gemacht haben. Ist nicht optimal, wenn man sich vielleicht irgendwo bewirbt, ja, und erstmal erklären muss, was man eigentlich gemacht hat. Für mich fand es gut. Ich freue mich, Kulturwissenschaftler, Klammer auf Medien, Klammer zu sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für andere besser ist, sich einfach als Medienwissenschaftler zu bezeichnen.
Ich glaube, du weißt gar nicht mehr, was du uns für einen Seminarplan zusammengestellt hast.
Ich habe auch extra nicht geguckt, aber du kannst mir sagen.
Ja. Genau, ich sag's dir nochmal kurz und stell dir die Frage, was würde uns denn in diesem Seminarplan erwarten?
Jetzt bin ich auch gespannt, ja.
Und zwar hatten wir hier Touristen, eine kleine Kulturgeschichte der temporären Fremdheit.
Ja, klingt für mich erstmal, also ich wüsste jetzt, was mich da erwartet in dem Seminar. Eine kleine Kulturgeschichte ist so ein Term, den ich oft im Studium gesehen habe, wo es eben um kulturelle Brüche vor allen Dingen geht oder auch versuchen, kulturelle Zustände zu beschreiben. Und der Tourist ist natürlich ein spannendes Phänomen, weil er sich ja in die Fremde begibt, aber nicht wie ein Eremit langzeitig, sondern immer nur kurzzeitig. Also würde ich mich natürlich, wenn ich jetzt ein Seminar, wenn du jetzt sagen würde, das bereite doch mal so ein Seminar für in 3 Wochen vor, würde ich Filme raussuchen, die sich mit Tourismus beschäftigen, Romane. Das Schöne ist ja in der Medienkulturwissenschaft für mich immer gewesen, dass man eben nicht nur harte wissenschaftliche Texte gelesen hat, sondern oft auch sich einfach mit populärwissenschaftlichen Quellen auseinandergesetzt hat. Das bietet sich beim Thema Tourist an und würde anhand dessen versuchen, eine Vorstellung des Touristen oder der Touristin zu erarbeiten und wie die sich vielleicht auch in den letzten 100 Jahren verändert hat, weil spätestens mit dem Flugzeug wird sich da sicherlich sehr viel verändert haben.
Ja, dann hatten wir
die Vermeidung, ne?
Genau, die Vermeidung der Klassiker.
Ja, ich glaube, das war einfach aus der Genervtheit. Also, wie gesagt, ich liebe Weimar sehr, aber natürlich nervt es auch, dieses Name-Dropping an jeder Ecke. Und es wäre sicherlich interessant zu versuchen, sich zum Beispiel Weimar anzugucken und mal alles rauszustreichen, was mit diesen Personen aufgeladen ist. Und mal zu gucken, was bleibt denn dann eigentlich übrig von der Stadt. Und vielleicht kriegt man dann auch ein spannendes Stadtbild raus. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Mhm.
Genau, und dann die Mensa, die ja jeden Studenten im Alltag bewegt. Mhm. Essen an Nichtorten.
Ja, also ich habe auch in der Mensa gegessen, so wenig wie möglich. Also ich mag das einfach nicht so, weil ich eben Nichtorte nicht so mag für Zeiten, in denen ich eigentlich mich erholen möchte. Für mich zu essen gehen, eigentlich ein schönes Moment, man trifft sich vielleicht, unterhält sich. Und die Mensa ist ja so ein klassischer Nichtort, also wie ein Flughafen. Ja, so, wo man so hingeht, aber keine Spuren hinterlässt an dem Ort und es gibt auch nichts Persönliches und man weiß auch gar nicht, ob das Personal am nächsten Tag noch dasselbe ist Und während ich Flughäfen verstehe ich noch, weil das ist ja wirklich so ein Transit, wird es an der Mensa spannend, weil das diese Essensaufnahme zum Beispiel zu Hause am Abendessentisch ist ja sehr aufgeladen mit Heimeligkeit. Und wenn dieser Essensmoment aber an so einem Nichtort stattfindet, dann passiert nochmal was Merkwürdiges. Und ich glaube, also Mensen haben ja auch selten einen guten Ruf, im Sinne von, dass man sagt, ich gehe da wirklich gerne hin. Die in Weimar war nicht schlimm, ich will die gar nicht schlecht machen. Es gibt bestimmt viel, viel schlechtere Mensen, aber es ist halt eine Mensa, also eben so ein Ort, wo man hingeht und wieder geht. Und irgendwie ist es so funktional, was man dort tut. Vielleicht auch sehr bauhausig, ich weiß es nicht. Vielleicht ist Mensa auch etwas sehr, sehr Bauhausiges. Aber da habe ich mich tatsächlich während des Studiums auch immer wieder gefragt, was das eigentlich ist, so eine Mensa. Ja.
Wo man nie weiß, wie man begegnet.
Ja, manchmal, oder aus dem Weg geht. Ja.
Manchmal auch lieber wegschaut.
Ja, genau. So, ach, ja. Und leider war da so viel Platz immer. Meistens, also es konnte sich immer jemand neben einsetzen. Guckt, man lernt so weg.
Weimar kennt ja jeder jeden. Oder zumindest über irgendeine Ecke. Ja. Da ist das schwer zu vermeiden, das stimmt. Genau, und der letzte Punkt, interdisziplinär. Bauingenieure, Architekten und alles.
Das war eigentlich ein... Also ich habe jetzt gelobt, die Interdisziplinarität in Weimar, die auch stattfand, aber sie fand nicht so statt, wie sie angekündigt war. Also ich hatte noch mehr erwartet, zum Beispiel vor allem mit Mediensystemen zusammen zu machen, und da war relativ wenig. Während die Mediengestalter und die Medienkulturleute hatten öfters was miteinander zu tun, vor allem weil die Gestalter oft zu den Kulturleuten, die mussten halt einfach rüber Sachen besuchen. Mit den Systemen, ich weiß nicht, ob die mussten, aber es war jedenfalls einfach sehr wenig. Und da ich ja selber so einen technischen Hintergrund habe, hatte ich mir da deutlich mehr erwartet, weil ich glaube, da kann man auch viel mehr machen. Und jetzt, als die Fragen zu den Seminaren kamen, also ich kann mir natürlich sehr gut vorstellen, dass Gestalter, Kulturwissenschaftler und Architekten sich in so einem virtuellen Ort wie Minecraft treffen und darüber reflektieren und was damit machen. Also ein Architekt, der was in Minecraft macht, würde mich schon interessieren, weil es ein Architekt ist. Ein Mediensystem, man kann in Minecraft halt auch Funktionalitäten erweitern, Dinge interaktiv machen, und Kulturwissenschaftler können darüber natürlich hervorragend reflektieren. Insofern halte ich das für ein ideales Projekt, um genau diese Interdisziplinarität mal herzustellen.
Ja, gut, dann... vielen Dank.
Ich danke auch. Ja. War schön, mal wieder was Schönes zu reflektieren.